Wir sind mitten in der Adventszeit, zweiten Advent feiern wir heute. Adventszeit, Zeit der inneren Vorbereitung. Und diese Zeit der inneren Vorbereitung, die betrifft das erste und das zweite Sichtbare von Kommen von Jesus in diese Welt hinein. Das erste sichtbare Kommen von Jesus in diese Welt, das hat schon stattgefunden vor 2000 Jahren. Und das feiern wir an Weihnachten, wie das dann sichtbar geworden ist. Wann Jesus das zweite Mal sichtbar wiederkommen wird, das ist uns nicht bekannt. Umso wichtiger ist, vorbereitet zu sein, wenn es soweit ist. Dazu haben wir letzten Sonntag von Rainer in der Predigt was gehört. Wenn Jesus vor der Tür steht und anklopft, ist es wichtig, ihn reinzulassen. Heute machen wir im Grunde mit dem Thema weiter. Es ist immer das gleiche Thema, das Gott mit uns Menschen hat. Er möchte unsere Herzen gewinnen und dass wir dadurch vorbereitet sind auf sein zweites Kommen. Heute aber ein anderer Zugang, der vielleicht ein bisschen ungewöhnlich ist in der Adventszeit, der euch vielleicht eher an Pfingsten erinnert. Es geht heute um den Heiligen Geist. Der ist nämlich nicht nur an Pfingsten relevant, sondern für unser ganzes Christenleben. Und das ist auch ganz wichtig, dass der Heilige Geist in uns Raum haben kann und wir dadurch vorbereitet sind, wenn Jesus ein zweites Mal sichtbar in diese Welt kommen wird. Ich lese uns den Predigttext für heute. Er steht in Johannes 16, Johannes Evangelium Kapitel 16, die Verse 12 bis 15. Jesus war mit seinen Jüngern zusammen, bevor er gekreuzigt worden ist. Und bei diesem letzten Zusammensein hat er ihnen vieles gesagt und lasst uns jetzt hören, was er dann weiter zu ihnen gesprochen hat. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in der ganzen Wahrheit leiten. Ihr werdet nämlich nicht aus sich selbst herausreden, sondern ihr werdet reden, was er hört und euch das Kommende eröffnen. Er wird mich verherrlichen, denn er wird von dem, was mein ist, nehmen und es euch eröffnen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich gesagt, er nimmt von dem, was mein ist, und wird es euch eröffnen. Jesus sagt, es gibt etwas, was die Jünger zu dem Zeitpunkt, wo er mit ihnen spricht, noch nicht tragen können. Was für sie noch zu viel ist, was sie noch nicht verstehen, was sie noch nicht packen. Und er sagt ihnen, dass er durch den Heiligen Geist nach seiner Kreuzigung, nach seiner Auferstehung, nach seiner Himmelfahrt sie weiter leiten wird vom Himmel aus durch den Heiligen Geist. Und dass er ihnen helfen wird, das, was sie vor seiner Kreuzigung noch gar nicht packen konnten, noch gar nicht erfassen konnten, noch gar nicht verstehen konnten, dass er sie da in ein richtiges Verständnis reinführen wird durch den Heiligen Geist. Diese ganze Wahrheit, in die uns der Heilige Geist reinführen soll, die hat zentral mit Jesus zu tun, und zwar mit Jesus und seiner Bedeutung als König des Himmelreichs für uns und fürs ganze Universum, auch jetzt schon hier auf der Erde. Diese ewige Wahrheit, wer Jesus ist, wer er schon vor der Schöpfung war und wer er dann geworden ist durch seinen Gehorsam und durch seine Auferstehung, das ist eine ewige, eine alle Zeiten übergreifende Wahrheit, und in die wird der Heilige Geist die Jünger von Jesus reinführen. Das ist das, was Jesus ihnen vor seiner Kreuzigung gesagt hat und was nach seiner Himmelfahrt und nach der Ausgießung des Heiligen Geistes passiert ist. In diese Wahrheit sind die Jünger reingeführt worden und sie steht uns heute zur Verfügung durch die neutestamentlichen Schriften, dass wir auch die Chance haben, diese ewig gültige Wahrheit zu erfassen, zu begreifen, uns von ihr erfassen zu lassen und Gott in unser Herz reinzulassen, diesen Gott, der sein Leben für uns gegeben hat. Das war die Situation der Jünger, als Jesus das gesagt hat, also vor seiner Kreuzigung. Ich habe eine ganz spannende Entdeckung gemacht, als ich den Text vorbereitet habe. Man staunt ja manchmal richtig, wenn man dann mal ins Griechische reingucken kann. Ich habe dann nämlich eine ganz andere Präposition in Vers 13 erwartet. Ich habe erwartet, dass im Griechischen da ein eis steht und das heißt in etwas hinein. So kannte ich es von den ganzen Übersetzungen, die ich so hatte, dass Jesus uns in die ganze Wahrheit führen wird. Jetzt steht da aber en im Griechischen. Das bedeutet nicht in etwas hineinführen, dafür gibt es eis. Sondern das bedeutet in etwas sein und darin geführt werden dann, so wie es hier gebaut ist. Also das betont dann nicht die Offenbarung der ganzen Wahrheit, in die man hineingeführt werden soll, sondern die Betonung liegt woanders, nämlich die liegt auf dem Leiten und geführt werden. Und zwar im Kontext der ganzen Wahrheit. Ist ja ein bisschen anderer Sinn. Und ich finde es spannend, dass zum Beispiel die neue Luther-Übersetzung und die neue Einheitsübersetzung beide es so übersetzen, wie es jetzt hier auf der Folie ist. Diese Formulierung ist aus der Einheitsübersetzung der Neuen. Dass er uns nicht in die ganze Wahrheit führen wird, sondern dass er uns in der ganzen Wahrheit führen wird. Also das heißt, die ganze Wahrheit ist da und wir brauchen die ganze Wahrheit, um von Jesus geleitet und geführt zu werden. Und das fand ich dann höchst spannend, weil in Vers 13 bis 15 kommt ja rüber, dass das ein dynamischer Vorgang bleiben wird. Dass es jetzt nicht sozusagen, weil die Sachen jetzt in der Bibel stehen, irgendwie alles abgeschlossen ist und der Heilige Geist nichts mehr zu melden hat oder einfach nur noch vielleicht zu übersetzen hat, was da in der Bibel steht, sondern dass er weiter von Jesus aus dem Himmel empfängt, was er hier auf der Erde uns weitergeben soll. Und es gibt ja viele, viele Fragen, die wir in der heutigen Zeit haben, da finden wir so konkret in der Bibel nichts dazu. Und es wäre ja fatal, wenn der Heilige Geist tatsächlich nur die Bibel als Instrument hätte und nur das sagen darf, was da drin steht und nicht auch noch zusätzlich uns Sachen geben darf von Jesus aus dem Himmel. Wenn wir so gucken, gentechnische Möglichkeiten, das nimmt ja immer mehr zu, was da machbar ist, aber wo ist da die Grenze? Was ist noch wirklich sinnvoll? Was ist gut? Und was ist hochproblematisch? Oder auch der Einfluss, den die modernen Medien auf uns haben, die Smartphones. Wir Erwachsene, wir können da vielleicht noch einigermaßen mit umgehen, mit der Faszination und dem Sog, der davon ausgeht. Aber was ist mit unseren Kindern? Mit denen, die heranwachsen, die vielleicht schon als Säuglinge ein Smartphone überreicht bekommen, damit sie beschäftigt sind und die Erwachsenen in Ruhe lassen. Was für einen Einfluss hat es auf die Seele, auf die Psyche des Kindes? Was wird da mal draus werden, wenn die älter sind, wenn die Politiker sind, wenn die Macht haben? Steht dazu was in der Bibel? Ja, aber so genau auch nicht. Oder das Thema, was uns dann jetzt am Dienstag auch wieder beschäftigen wird, gleichgeschlechtlich sich liebende Leute, die dann noch an Jesus glauben und die dann an den Punkt gekommen sind zu sagen, sie finden da nichts Schlimmes dran, ja, in eine feste, stabile Partnerschaft zu gehen und um den Segen Gottes für diese Partnerschaft zu bitten. Es gibt Leute, bei denen entwickelt sich das so, ja, jetzt wie, sagen wir es Ihnen jetzt von der Bibel her, ganz, ganz schwierig. Ich habe eine schöne Illustration bekommen, was vielleicht uns helfen kann, so ein bisschen vor Augen zu kriegen, wie das gemeint sein kann, in dem Text dieses in der Wahrheit geleitet werden. Also nicht in die Wahrheit reingeleitet werden, sondern die Wahrheit ist da und jetzt in dieser Wahrheit geführt zu werden. Und jetzt hole ich hier mal meine Wundertüte. So, jetzt bin ich mal gespannt. Das ist mit sehr heißer Nadel gestrickt. Von daher muss ich jetzt mal gucken, wie ich das alles hinkriege. Aber ich hoffe, ihr könnt mir folgen. So. Und zwar am Beispiel von der Homosexualität und der Frage, tja, wie gehen wir damit um, wenn zum Beispiel bei uns ein Pärchen ankäme und sagen würde, ja, sie glauben an Jesus, sie wollen sich taufen lassen, sie wollen mit dazugehören und sie wollen ja, vielleicht sogar mitarbeiten und gesegnet werden und was weiß ich alles. Ja? Und jetzt müssen wir halt eben gucken, was steht da in der Bibel. Und jetzt finden wir in der Bibel Aussagen, die ganz klar den Eindruck erwecken, geht gar nicht. Ja, ich habe da mal als Symbol dieses blaue Rechteck genommen. Oh, und jetzt denken wir, Mensch, wenn wir die Leute kennenlernen, ach, die sind so lieb und nett, die sind doch gar keine bösen Menschen. Hat es Gott wirklich so gemeint, wie sich das da anhört in der Bibel, dass das gar nicht geht? Und da heißt es ja auch im Alten Testament, man soll die umbringen oder die sollen sterben. Und ich meine, das machen wir auch nicht. Also irgendwie ist eine harte Maßnahme. Wenn wir das eine nicht so ernst nehmen, dass wir sie nicht umbringen, ist das andere dann vielleicht auch, können wir das lockerer handhaben. Ah, es gibt doch auch so viele Aussagen in der Bibel über Barmherzigkeit. Irgendwie vom Herzen her, ach ja, Mensch, die tun doch niemandem weh, wenn die brav sind und es ihnen beiden irgendwie gut tut, dann, ach ja, soll man sie halt vielleicht doch segnen, keine Ahnung. Dafür habe ich jetzt mal ein anderes Symbol dahin gehängt, diesen roten Kreis. Haben wir das Wort Gottes, die Gebote Gottes, die Werte Gottes so auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Barmherzigkeit Gottes, die wir ja irgendwie auch leben wollen. Und dann kommen so die kritischen Fragen. Führt es nicht in Beliebigkeit? Im Grunde profillos? Kann jeder machen, was er will? Oder dann hier bei dem kommen dann schwierige Fragen. Ist es nicht zu hart? Ist es nicht lieblos? Was machen wir? Jetzt muss man irgendwie vielleicht eine Lösung finden, wenn Leute in der Gemeinde plötzlich auftauchen, die wir uns nicht gewünscht haben, dass sie bei uns auftauchen, weil die Fragen mitbringen, die uns überfordern und die uns an unsere Grenzen bringen. Sucht man nach einer Lösung. Wie könnte so eine Lösung aussehen? Ich habe jetzt mal das so gemalt. Es würde heißen so, im Zentrum, wir lieben homosexuelle Menschen, das ist da, wir sind barmherzig mit ihnen, haben volles Verständnis für ihre Situation, aber die Gebote Gottes sind so klar, wir können da keine Kompromisse eingehen, wir dürfen sie nicht taufen, wir dürfen sie nicht zu Mitarbeitern machen, wir dürfen sie nicht segnen. Das könnte dafür stehen, nach außen ist dieses wirksam, innen im Herz sieht es vielleicht anders aus, aber was kriegen die Leute mit, die uns erleben als Gemeinde? Ist das eine gute Lösung? Kann man weiter überlegen, wie man es macht. Man kann so versuchen, man kann versuchen, den Weg der Barmherzigkeit zu gehen, man kann sagen, wir heißen euch willkommen, wir freuen uns, dass ihr da seid, wir taufen euch, ihr dürft mitarbeiten, ihr dürft, wir segnen euch auch, weil wir die Barmherzigkeit Gottes zur Geltung bringen wollen, leben wollen. Ja, und irgendwie verschwimmt so, nach außen ist nicht erkennbar, ja, nehmen wir jetzt die Bibel ernst oder nehmen wir sie nicht ernst, das picken wir uns raus und da das sagen wir, ist uns egal. Ist das eine gute Lösung? Irgendwie auch nicht so wirklich. Kann man es mal damit versuchen? Ist jetzt so ein Kompromiss. So nach außen ist so ein bisschen was vom Kreis erkennbar, hat so seine barmherzigen Seiten, wir taufen sie vielleicht und mitarbeiten dürfen sie auch, aber eingeschränkt, jetzt nicht Sachen, die wichtiger sind, nur ein bisschen was. Und weil wir doch auch gleichzeitig eine klare Linie fahren wollen, auch nach außen verkörpern wollen, was ist richtig und was ist falsch aus unserer Sicht von der Bibel her, wäre dann auch ein Versuch. Und wenn man das aber von außen anguckt, dann kann man, ja, dann können die Leute, denen das hier wichtig ist, wenn die dieses Konstrukt sehen, sagen die ja, aber homosexuelle Menschen, die sind bei euch in der Gemeinde dann immer noch zweite Klasse Christen, auch wenn sie Christen sind. Das wäre ein Einwand, den die machen könnten, und der Einwand, den die machen könnten, wäre bei dem Modell auch, tja, aber ist doch irgendwie Verwässerung, Wischiwaschi, in dem das Wort Gottes nicht ernst. Blöde Situation. Was macht man da? Es gibt in Deutschland Leute, die genau in so einer Situation sind, die versuchen, eine Regierung zu bilden. Die haben alle ihre Überzeugungen, die haben in ihren Parteien ihre Flügel, die sagen, aber ganz, ganz wichtig so oder ganz, ganz wichtig so. Und die müssen jetzt irgendwie in der Koalition, die wollen regieren, die wollen Verantwortung übernehmen, sie sagen, sie sind gewählt, es gibt einen Auftrag, aber sie müssen eine Lösung finden, wie sie jetzt unser Land regieren, wie konkrete Entscheidungen getroffen werden. Die haben genau dieses Problem und die versuchen jetzt mit dem Koalitionsvertrag hier einen Kompromiss auf die Beine zu stellen, aber sind letztlich von der Dynamik abhängig, die sich in ihren Parteien bildet, ob die Partei dahinter steht, die Basis dahinter steht, oder ob sie sagen, nö, dann regieren wir lieber nicht, als dass wir unsere Werte verleugnen und dann unsere Anhänger uns vorwerfen, ihr verwässert ja alles. Die Alternative ist natürlich dann nicht regieren, ja, dann sind wir ein unregierbares Land, ja, also es ist schwierig, ja. Wo ist das Maß, wo man Kompromisse eingeht und wo verleugnet man dann zu sehr die Werte? Ganz, 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 ganz schwieriges Thema. Ich möchte jetzt nochmal diese Problematik hier, die ich da illustriere, an mir selber deutlich machen mit einem Thema, wo ich schon richtig lange geistlich drum ring, wie ich das verstehen soll, was in der Bibel ist und was meine lieben Geschwister so über verschiedene Sachen denken. So, Beispiel: Notwendigkeit des Gerichts über die Sünde. Klare Kante zeigen, Gericht über Sünde ist notwendig, leuchtet Tobias ein, kann er bejahen. Gut. Dann, das andere, was in Tobias ist, ja, mit Sündern barmherzig umgehen. Das finde ich in der Bibel, leuchtet mir auch ein, haben wir wieder diese beiden Sachen. Und wenn man jetzt die beiden Positionen nebeneinander hat, wenn man das dann in der gleichen Gemeinde erlebt, Leute dazu hört, dann spüre ich, wenn Menschen diesen Wert vertreten, oft eine Härte, eine Unbarmherzigkeit, einen Formalismus, einen geistlichen, der mich gruselt. Wo ich von der Liebe Jesu, die sie vielleicht in ihrem Herzen tragen, aber während sie darüber reden, von außen nichts spüren kann. Und bei Leuten, die das vertreten, Barmherzigkeit im Umgang mit Sündern, da empfinde ich manchmal eine Beliebigkeit, die mich auch wieder gruselt, wo ich denke, hallo, ja, man kann sich aus der Bibel rauspicken, was man will, und dann sagen, okay, letztlich spielt es keine Rolle, was Gott sagt und so weiter. Sodass ich da auch voll hin und her gependelt bin immer wieder. Dieser Ansatz einer Lösung, da würde ich sagen, das ist ein gesetzlicher Glaube. Die Barmherzigkeit ist da, die ist in demjenigen tatsächlich drin. Er möchte den Leuten nichts Böses, ja. Aber nach außen wirkt es hart und kantig und oft verletzend. Dieses Lösungsmodell, da ist dann vielleicht innen tatsächlich noch eine Grundorientierung da. Es ist nicht so beliebig, nicht so wischiwaschi, wie es von außen wirkt. Aber nach außen ist die Frage, ja, ist da überhaupt noch irgendwie eine Orientierung? Und da habt ihr den Tobias vor Augen, der schön rumeiert und irgendwie versucht, allen es recht zu machen oder irgendwie es Gott richtig zu machen, der irgendwie versucht, barmherzig zu sein, irgendwie auch Kante zu zeigen und irgendwie so, ja, da so irgendwie versucht, Pastor zu sein in diesem Spannungsfeld. Also, ihr glaubt nicht, wie viele Jahre ich jeden Sonntag, wenn wir monatlich wieder Abendmahl gefeiert haben, schon in meiner ersten Gemeinde, ich rumgeeiert habe, wie bringe ich jetzt diesen Opfertod von Jesus in einer guten Art und Weise rüber, dass nicht das Negative von dem oder das Negative von dem letztlich das Ganze einkassiert, was Gott an Gutem damit sagen will. Also man kann sich da wirklich den Kopf zerqualmen. Du hast es vorhin sehr schön gesagt, Christoph, wie es dir gegangen ist als Heranwachsender. Mir ging es dann auch als Älterer so, als zumindest körperlich Ausgewachsener, dass ich immer wieder gedacht habe, also irgendwie, ich versuche es zu verstehen, ich habe so viele Sachen in der Theologie gehört, ich weiß die richtigen Antworten, aber ich spüre, das ist einfach der menschliche Versuch, die Sache irgendwie, ja, diese zwei Sachen, die nicht zusammen zu passen scheinen, irgendwie zusammenzubringen und irgendwie ist es hölzern und ja, kraftlos. Ich habe oft so empfunden, wenn ich Predigten vorbereitet habe, wenn ich sie gehalten habe, ich muss es halt als Pastor machen, aber das sind Worte, die haben keine Kraft in sich, da ist keine Autorität drin, da bleibe ich irgendwie an der Oberfläche. Ich kann nicht das, was ich irgendwie spür von Gott, rüberbringen, sodass es die Leute erreicht. Und dann ist irgendwann das passiert, was wir im Predigttext finden, nämlich dass nicht mehr Tobias versucht hat, eine Lösung zu finden für ein schwer zu lösendes Problem, sondern hat Gott plötzlich gesprochen. Dann hat Gott plötzlich was gezeigt. Dann hat Gott plötzlich die Augen geöffnet. Anscheinend brauchte ich eine gewisse Vorbereitungszeit, bis ich empfänglich war. Und dann ist Folgendes passiert, was ich jetzt versuche, hier mit diesem Bild zu zeigen. Wie man auch diese beiden Formen zusammenbringen kann. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennt. Es soll ein Zylinder sein. ein rechteckiger, kreisförmiger Zylinder. Wenn man von oben drauf schaut, was sieht man dann? Man sieht den Kreis. Und wenn man von der Seite drauf schaut, egal von welcher Seite, was sieht man? Man sieht das Rechteck. Das hat mir sehr geholfen, als meine Frau mir vor 2 Wochen dieses Bild in einem Buch gezeigt hat. Dich zu verstehen sprengt unser Denken, haben wir vorhin gesungen. Unsere Gedanken sind zu klein. Es gibt einfach Dinge, die bringen wir aus eigener Kraft nicht zusammen, nicht übereinander. Und da brauchen wir wirklich Offenbarung Gottes, Augenöffner. Wir haben es vorhin auch in Liedern gesungen. Ich fand die Auswahl so genial, Alex. Und du wusstest nicht, was ich heute predigen werde. Ich wusste auch noch nicht, wie die Predigt sich entwickeln wird. Und das ist das, was dann irgendwann bei mir passiert ist. Dass ich nicht logisch die Sachen zusammenbringen musste, sondern gemerkt habe, Gott bringt es jetzt zusammen. So mit dem inneren Sehen kann ich plötzlich Dinge miteinander verknüpfen, wo es logisch einfach einen Widerspruch gibt, den man dann halt nur so auflösen kann auf der Logikebene. Aber Gott macht dann sowas. Und das hier, und das finde ich den Hammer, ne? Das ist genau das, was Gott durch Jesus vor 2000 Jahren realisiert hat, wo er seinen Jüngern gesagt hat, vor seiner Kreuzigung, die Situation des Predigttextes, noch könnt ihr es nicht tragen. Ihr versteht es noch nicht, es geht noch nicht. Und alle Erklärungen hätten ihnen nicht geholfen, das zu verstehen. Sie mussten es erleben, wie Jesus auferstanden ist von den Toten, und sie mussten erleben, wie die Kraft des Heiligen Geistes auf sie gekommen ist. Und dann ist wahrscheinlich bei ihnen das passiert, dass es plötzlich stimmig war, was von menschlicher Logik her unstimmig ist, nicht passt. Das ist das, woran die Leute in dieser Welt knabbern, wenn wir versuchen, ihnen das Evangelium zu erklären, weil die sagen, das ist doch irgendwie ein bisschen schräg, ein bisschen irrational, ein bisschen, da fehlt was. Da fehlt es, dass Gott eingreift, dass Gott offenbart, dass Gott Augen öffnet und sie was verstehen. Und das Interessante ist, wenn man sich das Neue Testament anguckt, bei den ersten Christen war dieses Verständnis von dem Tod von Jesus total lebendig. Und in den späteren Generationen, wenn man sich die Kirchengeschichte anschaut, und man sieht es zum Teil schon ein bisschen in der Bibel selber, im Neuen Testament, gab es da Streit darüber, was ist das richtige Verständnis? Ist es das oder ist es das? Wer hat jetzt recht? Und das Fatale ist, wenn man dieses hier anguckt, dieses Gebilde, wenn Gott das kreiert, und dann hat derjenige recht, der sagt, na, das ist doch klar. Das ist ein Rechteck, das sieht man doch. Sag mal, checkst du es nicht? Du redest immer von dem Kreis, da, hier, da ist das Rechteck. Und der andere sagt, hallo, das ist doch ein Kreis. Sag mal, peilst du es nicht? Jesus sagt, durch den Heiligen Geist sollen wir nicht nur in die ganze Wahrheit reingeführt werden, sondern auch in der ganzen Wahrheit geführt werden. Und damit meint Jesus nicht das, sondern Jesus meint das. Aber das können wir nicht selber hervorrufen, das muss uns Gott schenken. Wenn wir weiter uns jetzt auseinandersetzen mit der Frage der Homosexualität und wie gehen wir damit um, das ist das, wo ich drauf hoffe und dafür bete und es von Gott erwarten möchte, darum ringen möchte, dass er uns zeigt, wie sollen wir dann damit umgehen, wenn tatsächlich Leute hier mal auftauchen, die Gott hoffentlich zu Jesus geführt hat, und dass wir dann nicht sagen, oh, wir können mit dem Problem nicht umgehen, jetzt müssen wir euch wieder wegschicken oder wie auch immer. Ich habe es vor 2 Wochen versucht in der Predigt darzustellen, wie Gott zu mir gesprochen hat, was er sich für unsere Gemeinde wünscht, dass wir es auf unser Herz kriegen, Erweckung in Hemsbach. Erweckung heißt, dass der Heilige Geist wirkt, dass der Heilige Geist solche Wunder vollbringt bei den Leuten, die noch nicht an Gott glauben können, dass sie anfangen können, an Gott zu glauben. Und die Erweckung, die Gott durch uns in die Stadt Hemsbach reinbringen will, wo beginnt sie? Bei uns, bei jedem Einzelnen persönlich. Man kann das nicht delegieren. Es ist schön, Gerhard, wenn du erweckt bist. Du hast jetzt gerade die richtige Antwort gegeben. Sehr gut. Aber das nützt mir nichts, wenn du die richtige Antwort gibst und ich sie nicht gebe. Wenn du dafür offen bist und ich bin nicht dafür offen, aber ich sage ja. Gerhard hat recht, aber ich persönlich lasse mich nicht darauf ein. Das wird mir nichts nützen. Das wird dem Geist Gottes auch nichts nützen, wenn er nicht in mir wirken kann, wenn ich verschlossen bin. Dieses Modell ist meine Hoffnung, dass Gott uns nicht einfach so ins Thema Homosexualität als Gemeinde reingeführt hat, sondern dass er einen Plan damit hat, dass er eine Absicht hat, dass er ein Ziel damit hat und dass es letztlich uns helfen soll, in der ganzen Wahrheit von ihm geführt zu werden. Und deswegen freue ich mich auf nächsten Dienstag. Ich freue mich drauf, aus dem Leben von Leuten zu hören, die an Jesus glauben, die über das Phänomen oder das Problem der Homosexualität in ihrem Leben gestolpert sind, die da große Kämpfe hatten. Und ich fürchte gleichzeitig den Dienstag, ja, was das mit mir macht, was ich da höre, dass ich vielleicht dann denke, ja, es geht nur das, aber irgendwie, das ist auch noch richtig. Ich bin gespannt, wie ich den Dienstagabend erleben werde, aber ich hoffe und ich glaube darauf hin, dass Gott dieses Wunder wirken wird in mir und in jedem, der sich öffnen wird, dass wir etwas finden, was nicht unsere Idee ist. Wie machen wir das? Und dann ist es irgendwie ein Kompromiss, der nicht so richtig funktioniert, wo jeder irgendwie doch noch was auszusetzen hat, sondern etwas, wo wir uns irgendwo alle drin wiederfinden und Gott in der Mitte ist, Jesus im Zentrum ist und er die Leute zu uns führen darf mit den Themen, die halt die Leute mit sich bringen und dass er durch uns ihnen was zu geben hat. Die Predigt kommt jetzt zu ihrem Ende. Nicht nur die Predigt, sondern auch der Gottesdienst. Wir haben jetzt noch ein Lied nach der Predigt. Dann darf ich uns noch den Segen zusprechen. Und dann ist auch schon der Gottesdienst vorbei. Aber ich möchte jetzt uns noch, ihr könnt schon mal gerne, genau, vorkommen. Ich möchte euch jetzt noch die Frage zum Abschluss mitgeben. Sind wir bereit, uns von dem lebendigen Gott erwecken zu lassen? Sind wir bereit, uns vom lebendigen Gott in der ganzen Wahrheit leiten zu lassen, in die Wahrheit hinein und dann auch in der Wahrheit zu bleiben und damit unterwegs zu sein? Sind wir bereit dazu, uns Gott zu öffnen, uns ihm zur Verfügung zu stellen, dass er uns neu erwecken kann und uns dann auch gebrauchen kann für Erweckung in Hemsbach? Damit das passiert, was die Aufgabe des Heiligen Geistes ist, was da im Predigttext steht, nämlich, dass Jesus verherrlicht wird und dass das, was der Vater ihm gegeben hat, dass das Jesus durch den Heiligen Geist hier reinbringen kann, zum Segen für uns alle und zu seiner Verherrlichung. Amen.